Es ist der 7. Juli 2016, ein warmer Sommerabend in Marseille. Es geht langsam auf Mitternacht zu. Aber die französischen Fans sind geblieben und feiern ausgelassen. Frankreich hat Deutschland im EM-Halbfinale mit 2:0 besiegt. Antoine Griezmann hat beide Tore erzielt. Didier Deschamps, der Trainer, verlässt den Innenraum des Stade Vélodrome. Der Lärm des Stadions liegt noch in der Luft. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten hat Frankreich Deutschland in einem großen K.O.-Spiel besiegt. Auf dem Gang zur Kabine ziehen die letzten 34 Jahre noch einmal am französischen Cheftrainer vorbei. Wir haben es geschafft. Deutschland. Ausgerechnet Deutschland. Nicht Argentinien, nicht Italien, nicht Spanien. Deutschland. Ich weiß, wie viel dieses Wort in Frankreich bedeutet. Vielleicht mehr als jede andere Fußballnation. Vielleicht sogar mehr, als wir selbst manchmal zugeben. Zurück in die Vergangenheit, 1982, Sevilla. Ich bin noch ein Junge, 14 Jahre alt. Ich sitze vor dem Fernseher und ganz Frankreich schaut zu. Platini, Giresse, Tigana, Jean Genie. Unsere Helden, unsere Künstler, unsere Mannschaft. Dieses Spiel, diese Verlängerung, dieses Gefühl. 3:1. Es war fast geschafft. Jedenfalls glaubten wir das, bis Deutschland zurückkam. Wie Deutschland immer zurückkam. Rummenigge, Fischer. Elfmeterschießen, Ende. Ich erinnere mich noch an die Gesichter. Nicht nur die der Spieler, die meines Vaters, die meiner Freunde. Die der Menschen am nächsten Tag auf der Straße, als wäre etwas gestorben. Nicht ein Fußballspiel, etwas Größeres. Eine Möglichkeit, eine Zukunft. Und dann natürlich Battiston. Jeder Franzose meines Alters erinnert sich. Nicht an die genaue Spielminute, nicht an taktische Details, an das Bild von Battiston am Boden. Regungslos, Platini mit den Händen am Kopf, Schumacher, der einfach weitergeht. Jahrzehnte später tut diese Szene noch weh. Vielleicht nicht wie damals, aber sie tut weh. Und dann Guadalajara, 4 Jahre später, wieder Deutschland, wieder ein Halbfinale. Und wieder eine Niederlage. Deutschland wurde zu einer Prüfung, zu etwas, das Frankreich überwinden musste, um wirklich groß zu werden. Und jetzt? Jetzt bin ich selbst verantwortlich. Nicht Zuschauer, nicht Fan, nicht Jugendspieler, Trainer. Ich denke wieder an Platini, an Tigana, an Giresse, an all diese Männer. Sie hätten einen Weltmeistertitel verdient gehabt. Vielleicht sogar 2. Doch sie bekamen keinen. Und ein Teil der Verantwortung dafür trägt Deutschland. Heute haben wir uns nicht gerecht, das kann niemand. Sevilla verschwindet nicht, Guadalajara verschwindet nicht. Die Vergangenheit bleibt. Aber vielleicht haben wir etwas beendet. Vielleicht müssen französische Kinder zukünftig nicht mehr zuerst an Schumacher und Battiston denken, wenn sie an Deutschland denken. Vielleicht erinnern sie sich an Griezmann, an Pogba, an Joris, an Marseille statt Sevilla und Guadalajara. Aber ich habe lang genug gespielt. Ich habe 98 erlebt, ich habe 2000 erlebt. Und ich habe Niederlagen erlebt. Der Fußball schenkt nicht dauerhaft. Das Finale wartet, Portugal wartet. Noch haben wir nichts gewonnen, noch gar nichts. Trotzdem, für einen Moment erlaube ich es mir, für einen einzigen Moment. Ich denke an den Jungen von 82, den Jungen vor dem Fernseher, den Jungen, der Platini weinen sah, den Jungen, der nicht verstand, warum die bessere Mannschaft verloren hatte. Den Jungen, der irgendwann Nationalspieler wurde, Weltmeister wurde, Trainer wurde. Und ich würde ihm jetzt gerne etwas zuflüstern, dem kleinen Jungen, ganz leise. Hab Geduld, es dauert 34 Jahre, aber eines Tages werden wir Deutschland schlagen und ganz Frankreich wird wieder lächeln.
Die Intros werden immer poetischer und es ist alles aufgebaut für ein großartiges Achtelfinale bei der Weltmeisterschaft 2026. Doch es wird nicht passieren. Dies ist die 11. Episode unseres Podcasts The Grudge. Mein Name ist Nico Beckspin.
Mein Name ist Hubertus von Lobenstein. Und heute erzählen wir euch die Geschichte einer alten Fußballrivalität, die gerade fast angefangen hätte, wieder aktuell zu werden. Von wahren,
das ist ein Skandal.
Von wahren Nationalstereotypen, von der Frage, wie man sich richtig schämt und warum, von magischen Nächten mit Schönheitsfehlern, von Menschen mit angeblichem Beruf Unmensch und von goldenen Generationen ohne goldene Krone. Tja, Nico, da sitzen wir jetzt wie begossene Pudel und wollten eigentlich im Vorfeld dieses wunderbaren Duells Deutschland-Frankreich unsere Podcast-Folge machen. Und stattdessen sind wir nach Hause gefahren. Aber weißt du was? Bevor wir uns jetzt auch noch auf dieses Glatteis begeben und erzählen, wie furchtbar frustrierend das alles ist und was für Fehler gemacht worden sind und ob der Nagelsmann jetzt links, rechts, oben oder unten, lass uns einfach die Geschichte dieser wunderbaren Rivalität, dieses wunderbaren Grudges erzählen. Und deswegen an dich gleich am Anfang mal die Frage, wenn wir über brasilianischen Fußball, der ja auch immer noch gespielt wird bei der WM, in seiner schönsten Form sprechen, dann fällt ja oft der Begriff Jogo Bonito, das schöne Spiel. Wenn du mal auf die letzten 40, 50 Jahre schaust, welche Mannschaften fallen dir in Europa ein, die für ihr Jogo Bonito wirklich legendär wurden?
Ja, ist ganz interessant, weil wenn man so ein bisschen drauf guckt, werden wir jetzt wahrscheinlich auch, also wenn wir drüber sprechen, du bist ja noch ein bisschen andere Generation, trotzdem über die gleichen reden. Ne? Also die Holländer habe ich nicht mitgekriegt, aber die alle sagen, Cruyff und seine Leute waren krass in den 80ern. Kann ich mich auf jeden Fall daran erinnern, dass die Franzosen rund um Platini eine großartige Ägide waren. So irgendwann wird es dann fußballerisch auch schwierig, das wissen wir alle so, ne? Aber dann immer wieder mal auch brasilianische Mannschaften, die Spanier. So, es gab schon ein paar schöne Nationen und die meisten von denen sind ja auch eigentlich recht erfolgreich damit gewesen.
Ja. Ja, das sind halt so Nationen und Generationen von Spielern, wo du als Fußballfan drauf geguckt hast und selbst wenn sie gegen Deutschland gespielt haben, hast du gesagt, ja, also natürlich hast du dich mehr gefreut, wenn die Deutschen gewonnen haben, aber du hast es irgendwie bewundert und hast es gerne angeguckt. Und das war auch bei mir natürlich Cruyff und die Holländer in den 70ern mit ihrem Total Football, erst bei Ajax, dann in der Nationalmannschaft und vor allem dann ja auch noch bei Barcelona. Und dann aber eben auch, genau wie bei dir, Platini in den 80ern, sowohl bei Juventus Turin als aber vor allen Dingen auch in der französischen Nationalmannschaft. Und das ist so ein bisschen wie heute, wo du auf eine Nationalmannschaft Frankreichs guckst und sagst, boah, ist auch völlig wurscht, wenn die einwechseln. Wenn du den Dembélés, den Mbappés und so weiter zuguckst beim Kicken, das macht einfach brutale Laune. Und du hast auch so das Gefühl, du bist so am neuesten Entwicklungsstand des Fußballs. So geht Fußball.
Ja, irgendwie, guck mal, es ist glaube ich, die Schönheit des Sportes, die uns alle so ein kleines bisschen fasziniert und die wir lieben und die auch dafür sorgt, dass wir auch Jahrzehnte danach noch drüber sprechen. Und ich glaube, wir würden auch nicht über diesen Grudge heute so sprechen, wenn es nicht auch bestimmte Fußballästhetiken gibt, die quasi auch Teil dieser Geschichte sind. Ne? Und wenn man dann aber darauf schaut, welche Teams wir gerade beschrieben haben, sind da ja schon Tragiken drin. Ne? Also die Holländer sind noch nicht Weltmeister geworden mit dieser Generation. Und auch Michel Platini und seine Generation sind nie Weltmeister geworden. Ich weiß noch ganz genau, mein allererstes Fußballturnier, das ich mit so ein kleines bisschen Gefühl mitbekommen habe, war diese Europameisterschaft 1984. Da habe ich ein paar Spiele gesehen, da war ich einen Tick zu klein dafür. Aber ich habe schon verstanden, dass damals der Europameister Frankreich auch zu Recht Europameister geworden ist. Aber mir fehlt so ein kleines bisschen in dieser Situation. Aber wir haben da ja trotzdem in dieser Generation, was ich auch als kleiner Junge festgestellt habe, schon einen Grudge gehabt.
Absolut.
Denn der Nachbar und an der deutschen Westgrenze, das war etwas, da ging es heiß her. Aber da musst du natürlich als der Fußballhistoriker uns jetzt ein kleines bisschen mal hier sauber das Spielfeld, die Linien ziehen, damit wir wissen, wo wir sind.
Das mache ich total gerne. Davor nur ganz kurz zwei grundsätzliche Bemerkungen. Erstens, der Monolog zu Anfang von Didier Deschamps war natürlich eine pure Erfindung von uns, beziehungsweise von mir. Nicht, dass jemand denkt, das kann man irgendwo in einem Buch nachlesen. Es wäre schön, aber es ist nicht so, wir haben es erfunden.
Es war aber so poetisch, mein Lieber. Es war schön kreiert.
Ja, und vielleicht merkt ihr, wenn ihr die Folge zu Ende gehört habt, merkt ihr, dass das auch wirklich sehr nah an der Wahrheit ist. Und vielleicht ist er ja tatsächlich so in etwa abgelaufen. Zweitens, und das ist ganz wichtig, gleich schon am Eingang unseres Grudges, es gibt Rivalitäten, die leben vom Hass. Deutschland gegen die Holländer zum Beispiel. Das ist so ein Grudge, der lebt vom Hass. Denk an den spuckenden Frank Rijkaard 1990 gegen Rudi Völler bei der WM oder als Ronald Koeman sich 1988 mit dem deutschen Trikot den Hintern abgeputzt hat. Ich glaube, von Stefan Reuter hat er sich's geholt. Argentinien, Brasilien ist auch so ein Duell. Deutschland-Frankreich ist anders. Die Rivalität speist sich wirklich weniger aus richtiger Feindschaft als aus der Geschichte Dramatik und der Tatsache, dass sich beide Nationen immer wieder auf der größten Bühne begegneten. Wenn Deutschland und Frankreich in einem wichtigen Turnier aufeinander trafen, ging es häufig um die Weltmeisterschaft. Es ging immer um Generationsduelle und es ging um Momente für die Ewigkeit.
Ey, man muss mal lesen, Deutschland gegen Frankreich, das ist auch schon ein ganz schönes Brett und das ist auch heute noch. Und ich sag dir ehrlich, wir sind hier kurz vor dem nicht, oder wir waren jetzt kurz vor dem nicht stattgefundenen Duell. Es hat sich auch wieder so angefühlt, diesmal mit einem stärkeren Frankreich, vor dem ich als Deutschland Angst gehabt hätte. Aber trotzdem mit einem Duell, das sich eigentlich geschichtlich so anfühlt wie, das sind die Spiele, wofür eine deutsche Nationalmannschaft lebt. Mit absolut. 4 Weltmeistertiteln, 3 Europameistertiteln, davon auch einige auf dem Weg an Frankreich vorbei. Die Franzosen aber genauso, die irgendwann diese Mythen überwunden haben und zweimal Weltmeister geworden sind und zweimal Europameister geworden sind. Alles gehört zu diesem Duell, das einfach so oder so einfach ein Schwergewichtsduell ist.
Absolut. Gehen wir mal zurück in der Zeit, 1931. 1931 fand das erste offizielle Länderspiel zwischen den beiden statt in Paris. Frankreich hat 1-0 gewonnen. Lustigerweise noch nicht mal mit dem französischen Torschützen, sondern das haben wir uns selber besorgt. Ein Spieler namens Reinhold Münzenberg hat ein Eigentor geschossen. Ganz ehrlich, man sprach da noch nicht von großer Rivalität. Die eigentliche Geschichte begann wirklich erst Jahrzehnte später. 1958 bei der Weltmeisterschaft in Schweden gab es das nächste Duell und das erste Duell bei einer Weltmeisterschaft. Das haben wir allerdings spektakulär vergeigt, beziehungsweise Frankreich spektakulär mit 6-3 gewonnen. Just Fontaine, 4 Tore an dem Tag, der große Held. Der hat in seiner Karriere 13 Turniertore bei einer WM geschossen. Wie gesagt, 4 davon gegen uns. Das ist bis heute WM-Rekord, das hat bisher noch kein Spieler auch nur ansatzweise geschafft. Das Ergebnis war deutlich, aber auch das hat nicht später in irgendeiner Form böses Blut erzeugt oder wäre später zitiert worden als der Grund, um dann am anderen Rache zu nehmen. Bevor wir uns jetzt eben genau der Zeit widmen, wo es um den Grudge geht, meine Frage, Nico: Was haben Spanien, Italien, Frankreich und Ägypten gemeinsam?
Also, ich hätte jetzt in der ersten Sekunde irgendwas über, wahrscheinlich, weil wir da im Fußball sind, über, keine Ahnung, Bilanzen zueinander gesagt, aber Ägypten passt da eigentlich nicht rein.
Lustigerweise eben leider doch. Also es ist in der Tat so, Spanien, Italien, Frankreich sind die 3 Länder in Europa, mit denen wir eine negative Pflichtspielbilanz haben.
Unglaublich.
Und das Lustige ist, mit Ägypten verbindet uns dasselbe Schicksal. Wir haben nämlich nur ein einziges Mal gegen Ägypten gespielt. Es war ein Freundschaftsspiel 1958 und das haben wir verloren. Deswegen ist
es Zeit, dass man da mal nachlegt.
Ich wollte mal gerade sagen, also es wäre dringend mal ein Spiel gegen Ägypten notwendig. Wobei im Moment würde ich sagen, lass uns mal abwarten, bevor wir die Bilanz verschlechtern, um jetzt hier nochmal den Pessimisten zu geben. Jedenfalls ist es so, dass wir natürlich gegen die Franzosen eine negative Bilanz haben. Man muss auch dazu sagen, die ist insbesondere in den letzten Jahren besonders schlechter geworden, weil wir häufiger gegen sie gespielt haben und dabei meist verloren haben. Wir haben insgesamt vergleichbar 35 Länderspiele gegen die Franzosen gemacht. 16 davon hat Frankreich gewonnen, 11 davon haben wir gewonnen, 8-mal ging es unentschieden aus. Bei den Pflichtspielen, sprich also Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und eben seit neuestem die Nations League, haben wir 9 Spiele, 3-mal Deutschland gewonnen, 1 unentschieden, 5-mal Frankreich. Und die französischen Siege sind erst in den letzten Jahren gelaufen. Die deutschen Siege waren 82, 86 und darüber werden wir heute viel reden und 2014. Und bei den Franzosen sind eben 2018, 21, 25 entsprechende Siege hinterhergekommen. Insofern ist diese Bilanz auf den ersten Blick deutlich französisch. Allerdings haben wir lange Zeit die historisch bedeutendsten K.O.-Duelle gewonnen. Und erst bei der EM 2016, das ist die, über die wir eingangs die Geschichte erzählt haben, gelang Frankreich der erste Sieg gegen Deutschland in einem großen Turnier K.O.-Spiel. Also es hat eine lange, lange, lange Zeit gegeben, in der wir tatsächlich nicht der Feind waren, den Frankreich sich gewünscht hat in K.O.-Spielen, weil sie immer wieder den Kürzeren gegen uns gezogen haben.
Ist lustig, kommt ja auch alles so ein kleines bisschen in diese Zeit, in der der deutsche Fußball eben für den deutschen Fußball stand und ich auch damit groß geworden bin. Wir sind hier natürlich bei einem Grudge, der ja auch ein Duell hat, das schon auch relativ lange vorgehalten hat.
Als das kann etwas, man so sagen.
Ja, als etwas, von dem man sagen muss, dass es schon nachhaltig etwas hinterlassen hat. Und darüber werden wir heute sprechen. Und das ist ein bisschen vor meiner Zeit. Ich gehe davon aus, dass der junge Hubertus das vollkommen hautnah miterlebt hat, oder?
Ja.
Ja. Dann werde ich dich ein bisschen mit in diese Welt nehmen und du kannst mal gucken, was du dabei fühlst. Ne? Also, und es ist so, das ist interessant, weil da war ich noch einen Tick zu klein. Ich habe danach aber gelernt, dass Sevilla ein Begriff ist, der zwischen Deutschland und Frankreich auf jeden Fall irgendwo seine Bedeutung kriegt und auch also eine Schattenseite hatte, auf die ich nicht stolz war, als jemand, der vielleicht dann noch für die deutsche Nationalmannschaft war. WM-Halbfinale, 8. Juli. Also ziemlich genau jetzt vor, lass mich nachrechnen, 44 Jahren. Das ist also schon lange her. In Sevilla und ein Fußballspiel, das nicht 90 Minuten gedauert hat, auch nicht 120, auch nicht bis ins Elfmeterschießen, obwohl es einen Elfmeter gab, sondern von dem bis heute, was übrig geblieben ist. Das muss man ehrlicherweise so sagen. Ne? Denn ich glaube, wenn wir damals schon mehr Medienberichterstattung und Social Media gehabt hätte, wäre eine Szene um die Welt gegangen und vor allem, also x-fach und vor allen Dingen aber auch die Intensität, Brutalität, mit der das Ganze ausgetragen wurde. Dann, ne? Es war zudem natürlich eins der größten Comebacks in der deutschen Fußballgeschichte, wo wir auch noch drüber sprechen werden. Dementsprechend ist es auch eine offene Wunde der Franzosen, die noch lange mit sich rumgetragen wurde. Und wir haben es ja vorhin gesagt, und das ist das, was ich so ein bisschen nachholen musste, aber da kannst du vielleicht zwei Sätze zu sagen, dass es schon diese Schönheit des französischen Fußballs in der ersten Runde der Perfektion ausgestrahlt hat. Während Deutschland pragmatisch war, es gibt ja da auch noch diese Schande von Gijon mit dem Pakt mit Österreich und 1-0 gewinnen und sowas alles, was alles nicht besonders schön war. Aber die Deutschen gewinnen halt Fußballspiele, die Franzosen spielen Fußballspiele. Und das war ja ehrlicherweise das, was das da besonders gemacht hat, wenn man sich das anguckt. Aber die Österreicher, wie gesagt, sind ehrlicherweise auch Teil dieser Schandengeschichte von Deutschland, weil sie Teil von etwas waren, was auch da 82 bei der Weltmeisterschaft nicht gut ausgesehen hat.
Also ich habe, du hast mir ja gerade gesagt, wo ich gewesen bin, ich kann es dir genau sagen, ich habe 1982 während der WM, habe ich einen Sommerjob gemacht bei meinem Onkel auf dem Bauernhof und bin Trecker gefahren. Und abends saßen wir dann immer und haben uns WM-Spiele angeguckt. Und mein Onkel, der war jetzt nicht so wahnsinnig interessiert an Fußball, hat sich aber schön die Spiele immer mit angeguckt. Und ich weiß, wie ich mit dem erst bei dem Österreich-Spiel vom Fernseher gesessen bin und das war dem unendlich peinlich, weil wo die Algerier draußen immer die Bündel Geld hochgehalten haben und damit gewedelt haben. Und das war ja wirklich ein furchtbares Spiel, was dir heute noch ultra peinlich ist, wenn du das siehst. Also das ist wirklich, das bereitet einem körperliche Schmerzen, wenn man das sieht. Furchtbar. Und dann kam eben dieses eine Spiel, dieses berühmte. Und ich weiß noch, ich bin da hoch und runter gehüpft und hab gejubelt und wir sind weiter. Und mein Onkel sagt in so einem Moment der Stille rein, aber eigentlich muss es uns echt peinlich sein, dass wir so weitergekommen sind. Also so verhält man sich nicht gegenüber seinem Gegner.
Ja, guck mal, diese WM hat da ja auch eine lustige Ironie mit auf den Tisch gelegt. Ne? Algerien hat auch gegen Österreich gespielt und auch dort wurde wieder davon gesprochen, weil auch beide miteinander einen Nicht-Angriffspakt hätten schließen können, ob das nicht auch eventuell ein Geschmäckle kriegt. Die es geguckt haben, wissen, die haben sich da schon ganz schön was in die Ohren gehauen. Die haben alles getan, damit es nicht das wird. Und haben auch tollen Fußball gespielt, denn da sind wir heute natürlich auch noch anders dabei. Aber jetzt gehen wir mal zurück in die 1982. Und wenn ich mal zurückgucke auf Bundestrainer, ist Jupp Derwall nicht einer von den Trainern, von denen ich denke, ja geil, das ist ein richtig cooler deutscher Bundestrainer gewesen. Nee. So, und der Fußball, der damals gespielt wurde, wenn du dir den Namen anguckst, klingt auch, wenn du so zu der Zeit so langsam mit Fußball in Kontakt kommst und dann diese Liste liest, fühlt es sich nicht an wie, oh, das ist eine Nationalmannschaft, auf die ich richtig Bock habe. Das sage ich ganz ehrlich. Toni Schumacher, so. Uli Stielecke, Manfred Kaltz, Karl-Heinz Förster, Bernd Förster, Wolfgang Dremmler. Bisher tut's nur weh, was ich hier aufgezählt habe. Ne? Paul Breitner, ein bisschen. Dann Felix Magath vielleicht, aber HSV geht nicht. Horst Rubisch, Hans-Peter Briegel, auch nicht der Fußballer, von dem ich jetzt gedacht habe, oh, das macht aber Spaß, dem zuzugucken. Dann kommt Karl-Heinz Rummenigge, wo der junge Nico schon manchmal gedacht hat, was übergeblieben ist, sind Pierre Lebarski und Klaus Fischer vorne. Ey, das ist kein schöner Fußball. Das ist deutscher Fußball in der schlimmsten reinen Form, wie er damals gemacht wurde. Und dementsprechend natürlich auch ein klarer Kontrast. So, Deutschland wollte ein Fußballspiel, was ich schon gesagt habe, wollte Fußballspiele spielen oder was gewinnen und einfach weiterkommen. Frankreich wollte Weltmeister werden. Das ist eine Truppe, die damals schon richtig viel Spaß gemacht hat. So, da ging es auch um Ästhetik, um die Art und wie du es machst. Deutschland hat einfach nur auf einer Karte gesagt, hier ist ein Finale, dann müssen wir hin, wir sind im Halbfinale, jetzt gehen wir das Spiel und gehen wir dahin. Und die Temperaturen haben natürlich auch nicht dazu beigetragen, das muss man auch ganz ehrlich mal sagen. Und dann kommt auch das, was Deutschland ja auch oft gemacht hat. Ehrlicherweise ist es lustig, wenn man über solche Grudges jetzt spricht. Das sind alles Narrative, die wir wie selbstverständlich in unserem Blut haben, wenn wir diese Zeit ein kleines bisschen mitgekriegt haben. Deutschland geht in Führung, klar. Und auch, dass Frankreich antwortet, ne? War gut, weil da war es, glaube ich, Förster, der einen Elfmeter verursacht hat und Platini macht ihn rein. Ist ein intensives Spiel und trotzdem lebst du eigentlich die ganze Zeit mit dem Gefühl, Deutschland gewinnt Spiele.
Ja, das ist so.
Bis auf hier.
Ja, dann kommt die 57. Minute und dann passiert was, was den Fußball und das Verhältnis von Deutschland und Frankreich auf dem Platz und daneben durchaus geprägt hat und in Teilen immer noch prägt. Es kommt zum wahrscheinlich neben dem Kopfstoß von Zidane bekanntesten Zusammenstoß auf einem Fußballplatz. Platini trägt den Ball nach vorne und schickt Patrick Battiston steil. Sensationell toller Pass in freien Raum. In 16er, der Franzose läuft rein, läuft frei aufs deutsche Tor zu. Und lupft den Ball vorbei an Toni Schumacher, der kommt gar nicht erst ran. Ball verfehlt aber das Tor. Im selben Moment, in dem der Ball, ich habe das Bild noch genau vor Augen, hinten am Tor wegtrudelt, schlägt Toni Schumacher in Battiston ein. Also das hatte überhaupt nichts mehr mit Foul zu tun, sondern das war vorsätzlich niederkartätscht. Ich habe sowas auch, das war unglaublich. Mit Knien nach vorne dem Typen voll reingesprungen.
Und das musst du erstmal wollen.
Hat, ne? Also mit Ball nichts zu tun. Das Einzige, was er getroffen hat, war Battiston, aber das Vollkant. Trifft ihn schwer, reißt ihn um. Battiston bleibt regungslos liegen, verliert das Bewusstsein. Du siehst auch, der Typ ist K.O. Hinterher stellte man dann fest, er hat zwei Zähne verloren. Er leidet schwere Verletzungen. Später wird ein beschädigter Halswirbel diagnostiziert. Ich meine, also in einen Spieler reinspringen, sodass der einen beschädigten Halswirbel hat, da musst du schon richtig treffen.
Ja.
Während die französischen Spieler verzweifelt Hilfe herbeiwinken und Sanitäter und Battiston kämpfen, geschieht das nächste Unfassbare. Es gibt keinen Elfmeter, keine Karte, noch nicht mal einen Freistoß.
Kein VAR.
Nichts. Millionen Zuschauer können es kaum glauben. Battiston erinnert sich später, Jahre später, ich dachte, ich wäre tot. Und das Bild seines bewusstlosen Körpers auf der Trage, die rausgetragen wird, wird zur ikonischen Szene dieser WM-Geschichte. Noch größer wird die Empörung allerdings durch die Reaktion Schumachers. Während Battiston behandelt wird, geht der deutsche Torhüter einfach weg, scheinbar ungerührt in seinem Strafraum und lässt sich dort ein paar Bälle zuspielen, um warm zu bleiben. Also er bleibt, weißt du, normalerweise hast du ja immer die Szene, dass derjenige, der fault, wenn er ihn wirklich böse erwischt hat, dass er dann wenigstens dabei stehen bleibt, sich entschuldigt und sich drum kümmert. In diesem Falle Schumacher weg. Und hinterher bei der Pressekonferenz, als ihm gesagt wurde, dass der Typ Battiston zwei Zähne verloren hat, hat er dann so lapidar gesagt, ja, wenn es nur das ist, ich zahle ihm die Jacket-Kronen. Das ist eine Bemerkung, die hat weltweit Entsetzen ausgelöst und Schumacher über Jahre verfolgt. Später hat er dann mal irgendwann gesagt und ist zugegeben, dass dieser Ausspruch saudumm gewesen ist.
Oh ja.
Die Äußerungen zum Gesundheitszustand Battistons riefen jedenfalls in Frankreich aber so richtig das Bild des bösen Deutschen hervor.
Da haben wir unseren Grudge, da geht's los.
So, und Schumacher wird als Bosch beschimpft, und zwar übrigens bis heute. Man sprach von einem Attentat, und in der französischen Presse wurde wirklich alles an alten Ressentiments rausgeholt gegen den ehemaligen Kriegsgegner Deutschland. Schumacher wurde als Panzer, als Gestapo-Schumacher, als Schumacher-SS und Nazi beschimpft. Und die französische Sportzeitschrift L'Equipe, durchaus seriös, schrieb: Toni Schumacher, Beruf Unmensch.
Ja, also wenn man sich die ganze Szene nochmal Revue passieren lässt, das ist ja auch alles vollkommen richtig, ehrlicherweise. Denn ein klares Foul, eine klare Tätlichkeit, da hätte mit Rot vom Platz gemusst.
Absolut.
Das Ganze drumherum ist alles Hanebüchen, was da passiert ist. Es führt aber dazu, dass ein Fußballspiel weitergeführt mehr wird und weitergeführt werden muss mit kompletter Kapelle, 11 gegen 11. Und das muss schon schwierig gewesen sein. Aber vielleicht ist das auch der Grund, warum das Ganze dann so historisch geworden
naja,
ist.
Naja, Nico, überleg mal. Du hast gerade eben die Namen gelesen. Ich garantiere dir, Karl-Heinz Förster oder Bernd Förster haben in dem Moment nicht darüber nachgedacht, ob man dem jetzt zu sehr wehgetan hat, sondern die haben gesagt, so Freunde, können wir mal weitermachen, wir haben jetzt hier noch ein Spiel zu spielen.
Ja, genau, der soll mal aufstehen, was liegt denn der da so rum?
Was liegt denn der da so lang rum, genau.
Es geht in die Verlängerung, weil 1-1, es passiert nicht viel, aber dann passiert das, was ja eigentlich auch eine typische deutsche Fußballgeschichte ist, also wenn wir Richtung Ende gehen. Es wird dramatisch, Frankreich geht in Führung. Ne? Tresor und Giresse machen 2 Tore, 98. Minute, steht es auf einmal 3-1 in der Verlängerung. Und wenn wir uns, stell dir vor, wir wären ja 2026, WM-Achtelfinale, Frankreich gegen Deutschland, Frankreich würde in der 98.
Ich würde den Fernseher ausschalten, ich weiß was.
Genau.
Halt einfach aus.
Ist vorbei, 3-1 gegen Frankreich in der Verlängerung, das Ding ist durch.
Nicht weiter angucken.
Aber 82 war das ein bisschen was anderes, weil die deutschen Pragmatiker halt weiter gemacht haben. Sie haben zwar schon angenockt gewirkt, aber es braucht Mythen. Und der deutsche Fußball hat über Dekaden Mythen gezeichnet, die wir vor allen Dingen aus unserer Generation, glaube ich, alle miterzählen können. Denn hier bringt Jupp Derweil mit Karl-Heinz Rummenigge einfach auch einen Top-Stürmer zur damaligen Zeit, der dann kurzerhand das 2-3 macht, kurz nach seiner Einwechslung. Und dann ist zu epischen, legendären Fahrrückzieherbildern, die werden auch die Jüngeren von euch vielleicht mal gesehen haben. Und Klaus Fischer macht das 3-3. Und auf einmal ist es wieder unentschieden. Mhm. Und wie man heute immer vom Momentum sprechen würde, war es auch da der Fall. Es gibt Verlängerung zu Ende, 3-3, es gibt keinen Sieger.
So. Und was kommt?
Die Bühne ist gebaut.
Was kommt für die Deutschen eine sichere Bank, nämlich Elfmeterschießen? Dass das mal eine sichere Bank werden würde, wussten wir noch nicht, weil das war das erste Mal überhaupt, dass ein Elfmeterschießen ein WM-Spiel entscheidet. Und
interessant.
Das ist jetzt keine wirkliche Frage, weil du das natürlich weißt. Wann hat Deutschland zum ersten Mal ein Elfmeterschießen bei einer WM verloren?
Ja, diese Woche.
Wollen wir nochmal nicht drüber reden. Bis dahin haben wir alle Elfmeterschießen, und es waren ein paar, in denen wir drin waren, haben wir immer gewonnen. Angefangen haben wir 1982 in dieser Nacht. Zunächst mal verschießt Uli Stielike, da gibt es auch legendäre Bilder, wie der völlig zusammengebrochen im Strafraum liegt und dann abgeführt wird hinten zur Mannschaft und völlig am Ende ist. Dann patzen allerdings auch Didier Six und Maxim Bossis. Und Horst Rubisch tritt zum entscheidenden Elfmeter an. Da gibt es auch eine lustige Geschichte dazu. Die sieht man, wenn man sich das Spiel nochmal anguckt. Du kennst es ja, wenn Schützen zum Elfmeterpunkt gehen, dann legen sie sich den Ball hin und dann wird er nochmal hin und rechts und nochmal 10 Zentimeter, 5 Zentimeter, damit er auch wirklich super liegt. In diesem Falle geht der Schiedsrichter hin und legt den Ball schon mal hin. Und Horst Rubisch läuft hin, guckt auf den Ball, nickt einmal, geht zum Anlauf und haut das Ding rein. Der hat nichts an den Ball verändert, denn genauso liegen lassen, wie der Schiedsrichter ihn hingelegt hat. Das hat es auch, glaube ich, nie vorher und nie nachher vor allen Dingen gegeben. Jedenfalls, Horst Rubisch in seiner unnachahmlichen Art sorgt dafür, dass Deutschland gewinnt. Die Deutschen jubeln, die Franzosen brechen zusammen. Michel Platini hat später an dem Abend gesagt, beziehungsweise hat später über den Abend gesagt, an diesem Abend habe ich die Bandbreite der Emotionen eines ganzen Lebens durchlebt. Für ihn und seine Generation und Spieler war Sevilla mehr als eine Niederlage, das war wirklich das verlorene Paradies. Viele neutrale Beobachter waren während der gesamten WM überzeugt, dass die bessere Mannschaft die Franzosen sind, dass sie eine sensationelle WM spielen und dass an diesem Abend auch die bessere Mannschaft ausgeschieden war. Die internationale Presse hat entsprechend scharf reagiert. Der britische Daily Telegraph schrieb, das Ergebnis war eine barbarische Ungerechtigkeit. Ja. Und jetzt kommt noch eine kleine Nachgeschichte und die wird nicht unwichtig im weiteren Verlauf dieses Podcasts. Deutschland hat nämlich wenige Tage später das Finale gegen Italien mit 1-3 verloren. Und ist dann nach Hause gefahren und sagt, ja, aber wir haben ja so gar nicht mit so wahnsinnig großen Erwartungen hierher gefahren. Wir wollten halt wie immer Halbfinale und dann sehen, was da rauskommt. Dieses Mal hat es halt nicht so hingehauen mit Italien. Italien waren die bessere Mannschaft. Frankreich, da hat allerdings die Erinnerung an dieses Spiel jahrzehntelang mit sich rumgetragen. Sevilla ist in Frankreich zu einem eigenen Begriff geworden. Für viele Franzosen hat erst das EM-Halbfinale 2016, das Frankreich dann mit 2-0 gewann, für späte sportliche Erlösung gesorgt. Also insofern, das Spiel hat nachhaltig für Wirkung gesorgt.
Ja, ich meine, man muss sich ja auch vor Augen führen, wenn du so auf den Komplettfußball der letzten 50 Jahre guckst, wie wir es ja schon gemacht haben, gab es Weltmeisterschaften, wo vielleicht noch besserer Fußball gespielt wurde, vor allem wenn du auf diese deutsche Mannschaft guckst. So. Auch das, was sie im Finale geleistet haben, sang- und klanglos gegen Italien ausgeschieden. Aber das, was da in Extrem passiert ist, an Brutalität und damit dann auch irgendwie an dem, was vielleicht zwischen Triumph und Tragödie und irgendwie auch Skandal passiert war, das ist schon prägend. Ich meine, da sind Mythen entstanden. Ne? Also mal abgesehen von dem Schumacher-Vorfall ist Sevilla dann ein Inbegriff für deutsche Mannschaften, kannst du nicht besiegen, weil die hören nicht auf. Und andersrum, für die Franzosen ist es, wir sind hier die Schöneren und Besseren, aber wir scheitern. Und das ist eine K-Tragique, was da drin passiert. So. Und muss man ehrlich sagen, dass dieses Spiel ja deshalb auch so lange nachgewirkt hat. So. Und dass es auch 4 Jahre später nicht einfach weg war.
Und damit bist du elegant über 4 Jahre drüber gehüpft. Und wir sind 1986 in Guadalajara bei der WM in Mexiko angekommen. Übrigens unter anderem die WM mit dem schlechtesten WM-Song der deutschen Nationalmannschaft. Und die waren immer ganz schlecht, aber da war es extrem schlimm mit Franz Beckenbauer als Teamchef. Oh. 4 Jahre später, wir sind 4 Jahre nach Sevilla und wir sind 4 Jahre nach Battiston, Schumacher, Platini, Tränen und Elfmeterschießen. 4 Jahre, in denen die Franzosen versucht haben, diese Nacht zu vergessen. Und das ist nicht wirklich gelungen. Jetzt treffen die beiden Mannschaften, wie es der Teufel will, im Halbfinale wieder gegeneinander. Und auch dieses Spiel ist dadurch weit mehr als ein WM-Halbfinale geworden, weil es war jetzt die Chance zur Revanche oder die Chance zur Fortsetzung der Gewinnsträhne. Frankreich jedenfalls war 1986, auch wenn man der Presse glauben darf, noch stärker als 4 Jahre zuvor. Die Generation um Michel Platini war wirklich auf ihrem absoluten Höhepunkt. Platini hatte Frankreich 1984 zum Europameistertitel geführt. Alain Chérès, Jean Tigana und Louis Fernandez bildeten weiterhin das berühmte Mittelfeld. Jean Genie hat nicht mehr gespielt, aber wie gesagt, Louis Fernandez ist dazugekommen. Und viele Experten haben dieses Mittelfeld als das Beste seiner Zeit und das Beste bis dahin betrachtet. Allerdings war 86 auch schon so ein bisschen Wehmut dabei, weil du wusstest, diese Spieler werden wahrscheinlich nicht noch eine WM spielen. Ich finde übrigens, das ist so eine Parallele zu diesem Jahr. Ich gucke mir diese WM jetzt im Moment auch so ein bisschen an, so nach dem Motto, ich werde ein paar Spieler von Messi bis Ronaldo bis Kane und so weiter und so weiter, das ist deren letzter Aufgalopp. Und das ist dann auch so eine Romantik, so eine Fußballromantik, dass du einfach weißt, die werden nicht mehr spielen. Und das war 86 genauso. Also diese Weltmeisterschaft sollte die letzte große Mission der Franzosen sein. Und auf dem Weg zum Ziel der Mission wartet wieder Deutschland im Halbfinale.
Ja, denn da sind wir ja bei dem Mythos, der da drumherum schon entstanden ist. Ne? Nach tollen Erfolgen in den 70er Jahren sind diese 80er Jahre schon die Zeit, in der Deutschland als dieser eine Gegner wirkt, von dem du eigentlich denkst, okay, die möchtest du nicht haben. Obwohl sie bei dieser WM nicht als unbesiegbar wirkten. Nächste Anekdote von mir, das erste große, wirklich bewusste, emotionale Fußballspiel, das ich für mich festgehalten habe, ist das Viertelfinale gegen Mexiko, dass sie knapp gewinnen. Und auch da bin ich hochemotional mit drin. Franz Beckenbauer als Bundestrainer, der hier versucht, seine Mannschaft zusammenzubringen, hat da schon zu kämpfen. So, die Deutschen sind nicht unbesiegbar. Das ist schon etwas, was den Franzosen in die Hände spielen kann. So, der junge Rudi Völler, der mich zum Fußballfan, Werder-Fan gemacht hat, ist da. Lothar Matthäus wird langsam immer besserer Kicker. Karl-Heinz Rummenigge ist langsam so auch auf dem Höhepunkt.
Ja.
Also eine Nationalmannschaft, die sie ein bisschen findet. So, das ist schon auch gerade mit Europameistertitel im Rücken und dieser Lorbeeren für dieses Mittelfeld die Franzosen eigentlich die reifere Mannschaft sind. Die Deutschen kommen wieder mit dem, wofür deutsche Mannschaften halt stehen. Und ehrlicherweise liest sich das, wenn man rückblickt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber auch das liest sich nicht fancy. So, ist nur noch ein Förster mit dabei, Hans-Peter Briegel haut immer noch durch die Gegend. Andi Brehme kommt dazu, Jakobs ist dabei, Eder, Matthäus, Magath, Wolfgang Rolf, Rummenigge, alle auf dem Sturm, Völler kommt irgendwann noch, Harald Schumacher wieder am Tor. Boah, also das sind Mannschaften, mit der ich gerne durch ein Turnier gegangen bin, weil Deutschland immer erfolgreich war. Schön war das nicht.
Nee, das Spiel ist auch, wenn du das heute anguckst, in Ausschnitten oder sogar in Gesamtlänge, ist jetzt nicht wirklich der Thriller. Das ist relativ schnell 1-0 gestanden. Da hat Andi Brehme einen Freistoß reingezimmert, durch die Mauer durch. Blöd für Frankreich, weil sie jetzt wieder hinterherlaufen müssen. Und die Abwehr, die du gerade eben genannt hast, ich meine, wenn du als Stürmer auf die Abteilung Briegel, Brehme, Förster, Jakobs zuläuft, da kriegst du dann schon Angst. Also Dietmar Jakobs willst du ja nicht im Dunkeln begegnen auf dem Platz. Insofern, da war schon ordentlich Wumms dahinter. Die Franzosen haben gekämpft wie die Löwen. Platini hat ein tolles Spiel gemacht. Du siehst, dass die Franzosen sich tierisch bemühen. Und es passieren zwei Dinge. Erstens, die Deutschen gehen mit einer gesunden deutschen Härte vor. Du siehst, in dem Spiel gibt es ein paar Szenen, wo du siehst, wie Platini sich vor Abscheu wegwendet, vor Ekel abwendet, ob der Brutalität, weil er einfach sagt, ihr macht mein Spiel kaputt, was soll das? Lasst mich doch bitte jetzt mal hier mein Spiel aufziehen. Und dann, als ob das das Schicksal gebraucht hätte, steht da eben nach wie vor Harald Schumacher. Und du kannst über Toni Schumacher sagen, was du willst, aber er war halt ein wirklicher Weltklasse-Torhüter. Und in dieser Partie hält er wirklich alles. Rocheteau, Amoureux, Stopira, alle probieren es. Und er steht wie eine Wand, jede Parade und der Ball geht nicht ins Netz. Und die Franzosen werden immer nervöser. Und du merkst, dass dieses Gespenst von Sevilla auch reinkriecht auf den Platz. Während dem Spiel redet da natürlich niemand drüber, aber du merkst es in den Gesängen der Fans und später auch in den Zeitungsartikeln. Das ist so ein Full-Circle-Moment gewesen eigentlich. Guadalajara wird so zur Prüfung, so richtig, ob die Generation ihre Geister besiegen kann, und sie kann es eben nicht. Frankreich drängt, wie gesagt, wie irrsinnig, Deutschland verteidigt. Und dann kommt die 89. Minute und es gibt einen wunderbaren Pass auf Rudi Völler. In der 89. läuft der alleine aufs Tor zu und ein Rudi Völler lässt sich so eine Chance nicht entgehen und kurft den Torwart, knallt den Ball rein, 2-0, Thema durch. Die deutschen Spieler jubeln, die Franzosen stehen regungslos auf dem Feld und die wissen, das war's. Nicht nur für dieses Turnier, sondern für uns, für unsere Generation, für eine ganze Epoche. Und sie wissen eben auch, dass das eine Niederlage, dass das zum zweiten Mal hintereinander eine Niederlage ist, wo man hinterher sagen wird, das wäre nicht nötig gewesen.
Ja, vor allen Dingen, weil es so eine Generation, die ja, wie wir schon beschrieben haben, eigentlich zur Fußballer der schönsten Europas gehörte, wahrscheinlich der ganzen Welt, dass die einfach damit unverändert ist. Ein Europameistertitel ist wichtig, da muss man drüber sprechen, haben sie geschafft, aber Weltmeister werden sie nicht. Platini wird nicht Weltmeister, Gires, Tigana, diese Namen kann ich ja heute noch.
Ja.
Obwohl ich, wie gesagt, zu klein war, aber die sind hängen geblieben als eine Generation, die französischen Fußball schön gemacht hat, die irgendwie Europa begeistert hat. Und jedes Mal steht aber Deutschland irgendwo im Halbfinale und sorgt dafür, dass dieser schöne Fußball scheitert. So wie Deutschland halt zu der Zeit Fußballspiele gespielt hat. Und am Ende geht immer Deutschland ins Finale. Ne? Gegen Italien haben sie es geschafft, da scheitern sie. Hier gehen sie ebenfalls ins Finale gegen Argentinien, scheitern auch. Weil da ist es halt dann Diego Armando Maradona, der halt einen Tick zu groß ist. Wenn man sich mal rückblickend anguckt, ein Finale Argentinien gegen Frankreich wäre schon ein Leckerbissen gewesen, ne? Muss man mal irgendwie so sagen. Und wenn man auf die Franzosen guckt, wird das auch nicht zum Schmerzlindern oder irgendwie Abhaken führen, wenn du irgendwie jetzt schon wieder gegen Deutschland verloren hast und wahrscheinlich weniger, weil du gegen Deutschland verlierst, sondern weil die Ästhetik, mit der du deinen Fußball spielst und das, was irgendwie dann doch in dieser Zeit zwischen diesen Mannschaften stand, dass du das nicht beseitigt kriegst. Ich glaube, das ist das, was es so schwierig macht. Ne? Ja. Ich meine, du kannst hier Sevilla vergessen machen, Guadalajara und so, aber du verlierst nicht Battiston, du verlierst nicht dieses Elfmeterschießen, das du verlierst, dieses brutale Foul, das da irgendwie drin steckt. Und dann auch insgesamt wahrscheinlich dieses Traurige, dass du an dieser deutschen Wand so abschälst und ja, damit so eine komplette goldene Generation im Prinzip zweimal ihre Chance verliert, einen Weltmeistertitel zu gewinnen, weil Deutschland daneben steht. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch wenn wir mit dem einen den größeren Skandal haben in Sevilla und in Guadalajara, ist eigentlich nur darum geht, dass du ein Spiel verloren hast. Trotzdem sind beide Abende, beide Spiele, beide Weltmeisterschaften, beide deutschen Siege für diese Platini-Ära auf jeden Fall mehr als einfach nur Niederlagen bei einem Fußball, sondern das ist eine Erkenntnis, ne? Du spielst, und ich finde, das ist auch etwas, was heute sich geändert hat, was früher noch ein bisschen prägnanter war. Wenn du schön Fußball spielst, heißt das nicht, dass du den Weltpokal gewinnst.
So ist es. So ist es.
Ja. Aber wie ging es weiter?
Ja, das ist wirklich ganz spannend. Ich habe ja gerade schon mal den Begriff benutzt, Full Circle Moment. Man hat so ein bisschen das Gefühl, das ist so eine in sich abgeschlossene Geschichte gewesen, weil einfach eine Generation abtrat.
Ja.
Jetzt schalten wir mal auf einen schnellen Vorlauf. Und zwar nicht, weil die Fußballgeschichte der beiden Länder nicht für ordentliche Unterhaltung und auch für Silber in der jeweiligen Verbandsvitrine gesorgt hätte, sondern weil sich die beiden schlicht und ergreifend auf der großen Fußballbühne bis 2014 nicht mehr über den Weg gelaufen sind.
Lustig, aber auch beide dann unterschiedlich quasi ihre Erfolgsphasen hatten, ne? Und dann hat der andere nicht mitgemacht.
Das ist echt spannend. Also Deutschland wird ja bekanntermaßen 1990 Weltmeister und 1996 Europameister. In beiden Turnieren ist von Frankreich nichts Heldenhaftes oder wenig Heldenhaftes in Erinnerung. Und dann kommt die Generation der Zidans, der Deschamps, der Carambeus, Henri, Lisa Razou und Konsorten. Die werden 1998 Weltmeister und werden 2000 Europameister. Das sind zwei Turniere, die deutsche Fans wie du und ich am liebsten aus unserem Gedächtnis streichen würden, weil das war so grauenvoller Fußball, den wir da gekickt haben. Das war diese schlimme Rumpelfußball-EM. Ich glaube, da ist übrigens der Begriff Rumpelfußball erfunden worden. Deswegen, das ist vielleicht ein kleines bisschen Balsam für die geschundene deutsche Fußballseele, wenn du die Zeit von 98 nimmst bis 2006, das sind auch 8 Jahre gewesen, in denen wir einen rechten Scheiß zusammengekickt haben und eigentlich ein Turnier nach dem anderen versemmelt haben. Das heißt, es hat schon mal längere Strecken gegeben, in denen wir wirklich nicht kompetitiv in der Weltspitze dabei gewesen sind.
Kritische Zungen würden ja behaupten, dass wir hier seit 10 Jahren genau das Gleiche haben, seitdem 2016 die Europameisterschaft für die Deutschen auch nicht funktioniert hat, ist ja auch noch ein Teil der Geschichte, die wir erzählen. Wir müssen hier natürlich auch an der Stelle aber einmal auch auf außerhalb des Platzes noch ein bisschen darauf hinweisen, dass Deutschland, Frankreich, also man muss ja ehrlich sagen, die Deutschen auch an einer nächsten Stelle nicht dafür gesorgt haben, dass die Franzosen jetzt besonders glücklich darüber sind, dass Deutschland eventuell im Wettbewerb mit dabei ist oder man irgendwelche Duelle miteinander austrägt, wenn sie so ausgetragen wurden wie 98 in Lens, die Schande von Lens, die da quasi stattgefunden hat, weil halt deutsche Fans den französischen Polizisten Daniel Nivelle aber ins Koma geprügelt haben, der bis heute noch unter diesen Folgen leidet, ne? Sprachstörung, ein Auge verloren oder blind auf einem Auge. Das ist eine Schande, was da passiert ist. Und das ist eine riesengroße Schande für im Prinzip ja diese gesamte Fußballnation Deutschland. Und es hatte nichts auf dem Platz zu tun. Und da spielt Deutschland eh schon schlechten Fußball und zeigt sich von einer nicht so guten Seite. Und dann machen die Fans auch noch das. Ich kann mir vorstellen, dass das für Franzosen kein schönes Bild gewesen ist, das da gebaut wurde, weißt du?
Absolut.
Am Ende das einzig Gute, was man rausziehen kann, ist wahrscheinlich, dass Sicherheitskonzepte sich verändert haben für Fans. Auch die Frage, wie frei oder nicht frei man dadurch ist. Fakt ist aber auch, dass die Täter alle hart bestraft worden sind. Das ist vielleicht das eine, was positiv da drin steckt. Und der DFB natürlich auch mal versucht hat, Nivelle irgendwie zu Länderspielen einzuladen, um quasi die Schande so ein kleines bisschen zurückzuholen. Aber das ist halt nur die eine Anekdote, die dazu führt, dass auch diese Zeit Deutschland, Frankreich Schatten bekommen hat, die unnötig waren.
Das stimmt, wobei ich das immer wieder überraschend finde, dass eigentlich nur in Anführungszeichen 82 es tatsächlich eine Phase gab, wo man dann immer vom hässlichen Deutschen und Bosch und Thomas und Toni Schumacher und sowas geredet hat und sich ansonsten aber die deutsch-französische Freundschaft als stabiler erwies und auch so ein Nivell-Ding am Ende nicht dafür gesorgt hat, dass ein richtiges Hassduell daraus geworden ist. Wenn wir nochmal zum Schnellvorlauf gehen, 2006 sorgt ja bekanntermaßen Zidans Kopfstoß im Finale für den WM-Titel der Italiener. 2010,
auch tragisch.
Ja, absolut. 2010, und das ist auch lustig, also auch beide Mannschaften hatten auch so ihre absoluten Skandale. 2010 sorgt die französische Mannschaft bei der WM in Südafrika durch im Grunde genommen einen Streik gegen den ungeliebten Trainer Domenech für internationales Aufsehen. Da sind die ja dann in der Vorrunde mit, glaube ich, nur einem Tor und keinem Sieg ausgeschieden. Ähnlich ruhmreich haben wir das dann geschafft, 2018 und 2022 aus dem Turnier auszuscheiden, auch mit unter seltsamen Begleitumständen. Aber das alles, an all diese Geschichten und die Geschichte, haben eben nichts Gemeinsames, weil sie immer ohne das Zutun des jeweils anderen passiert sind und man hat nicht gegeneinander gespielt.
Tja, ja, es ist auch irgendwie, oh Gott, wenn du dir das alles anguckst, was da so passiert ist, das ist schon, ich meine, wenn du eine große Nation bist, dann sind da schon auch Themen auf so einer langen 50 Jahre Reise, die auch nicht so schön sind. Du hast jetzt aber irgendwie, finde ich, eine Sache vergessen, denn auch 2014 ist was. So, das dürfen wir jetzt hier nicht unter den Tisch fallen lassen. Ich weiß, am Ende ist es ja auch eine andere Geschichte und vielleicht auch gar nicht so groß in diesem Duell, aber auch da gibt es das.
Ja, und das ist, und eigentlich doch, ist es auch eine ganz erstaunliche Geschichte. Du hast recht, 2014 in unserem Weltmeisterjahr haben wir in der Tat gegen die Franzosen gespielt und zwar im Maracanã-Stadion. Es ist kein Halbfinale, kein Finale, sondern ein Viertelfinale. Und doch hat sich es irgendwie ein bisschen wie ein Finale angefühlt. Da kann ich mich auch noch wirklich extrem gut dran erinnern. Das war das eine Spiel, wo ich richtig Angst hatte, dass wir es verkacken würden.
Ja, ich also, auch.
Das war so ein, wo ich dachte, oh Mann. Ich hatte mehr Angst, das weiß ich noch, ich hatte mehr Angst vor dem Frankreich-Spiel als vor dem Brasilien-Spiel.
Das Interessante ist, wenn du rückblickend drauf wirkst, musst du ja sagen, da ist Deutschland Weltmeister geworden.
Ja, absolut.
In dem Spiel.
So, und das ist eben, deswegen ist dieses Spiel durchaus echt wichtig. Wir sind in der entscheidenden Phase. Beide Mannschaften treten wieder gegeneinander an. Diesmal geht es um den Einzug ins Halbfinale. Und natürlich ist die Vergangenheit da ein Stück weit dann auch in der Presse wieder aufgewacht und entsprechend zum Leben erweckt worden. Auf französischer Seite gibt es eine vergleichsweise sehr junge Mannschaft, die nach den chaotischen Jahren, insbesondere 2010, wieder Anlass zu Optimismus gibt. Didier Deschamps als Trainer hat ein sehr junges Team geformt. Paul Pogba, Raphael Varane, Antoine Griezmann, Karim Benzema. Das sind schon Namen, die dann in den Jahren danach auch noch für Furore gesorgt haben und die alle für mich für ganz tollen Fußball stehen. Und Frankreich wirkt irgendwie talentierter, hungriger, dynamischer. Man hatte irgendwie das Gefühl, oh, die können bei aller Effizienz, die wir an den Tag legen und bei aller Genialität, die wir vielleicht auf den Platz bringen, die könnten Weltmeister werden. Und wir waren eigentlich, also unsere jungen, hungrigen Talente, das war 2006 und das war 2010 in Südafrika. Jetzt befinden wir uns eigentlich auf dem Höhepunkt der Entwicklung, die 10 Jahre vorher begonnen hat. Lahm, Schweinsteiger, Klose, Müller, Groß, Hummels. Das ist die Generation, die 06, 08, 2010, 2012 immer wieder knapp gescheitert ist, aber die echt viel Freude gemacht hat. Wurde einfach gesagt, diese alte Regel, wir gucken mal, Halbfinale ist gesetzt und dann gucken wir, was drin ist, die das immer wieder hingekriegt haben und zum Teil auch wirklich mit begeisterndem jugendlichem Fußball. Und die sind jetzt auf dem Höhepunkt. Und es ist wirklich für die, das ist so ein bisschen das Gegenspiel zu 1986, das ist die letzte Gelegenheit für die Generation Weltmeister zu werden. Also sowas wie 1986 mit verkehrten Rollen.
Ja, irgendwie, aber es gibt keine Feindseligkeit, ne? Das ist das, glaube ich, das Entscheidende. So 82, 86, das liegt ja zu dem Zeitpunkt auch schon lange zurück. Ich glaube, und das ist insgesamt das an diesem Grudge, dass wir hier, glaube ich, auf einem sehr ästhetischen Fußball-Grudge unterwegs sind, der zwischendurch schon Phasen hatte, aber, glaube ich, in sich ein Grudge ist, den wir auch einfach wollen, weil es einfach großer Fußball ist, der da jedes Mal ansteht. Denn wir haben über dieses 2014er Spiel gesprochen. Ich spüre genau diese Situation. Ich mag es, dass es irgendwie, egal was da passiert, ein großes Duell ist. Weißt du? Es ist irgendwie mehr als einfach irgendeins dieser anderen Spiele. Und es ist ein Spiel, das bei Weltmeisterschaften stattfinden muss, auch wenn es keine Racheakte gibt, vielleicht auch kein Trauma da drin steckt, sondern aber einfach im Maracanã zwei Fußballmächte, die ins Halbfinale wollen. Und ich finde, das reicht alleine schon zwischen Frankreich und Deutschland, um es zu einem gewissen Grudge zu machen, weil es nochmal die zwei größten Mächte Europas sind.
Absolut. Und vor allen Dingen muss man ehrlicherweise sagen, ist auch die Qualität der meisten Spiele zwischen Deutschland und Frankreich schon sehr, sehr hoch. Auch dieses Mal im Maracanã-Stadion. Es ist ein klasse Spiel. Toni Kroos, Freistoß im Strafraum und Mats Hummels, ist ihm auch nicht so oft gelungen, knallt einen Kopfball rein. Danach offenes Visier. Die Franzosen spielen sehr offensiv, sehr mutig, technisch stark. Und die Deutschen spielen das aus, was sie in den letzten Jahren gelernt haben an Erfahrung und an Kontrolle. Ich erinnere mich bei dem Spiel vor allen Dingen an Bastian Schweinsteiger, der für mich eines der besten Spiele seiner Karriere, für mich sogar noch besser als das Finale gespielt hat. Der läuft, kämpft, grätscht, dirigiert und du hast das Gefühl, der zieht jeden Ball an, der lief über den ganzen Platz, hat jeden Ball eingefordert und es hat hinterher in den Spielerkritiken auch eine Menge Experten gegeben, die gesagt haben, er war der beste Spieler bei diesem Spiel auf dem Platz und er war gleichzeitig auch, das war auch gleichzeitig wirklich eines der besten Spiele, die Schweinsteiger jemals gemacht hat. Nichtsdestotrotz, die Franzosen haben schon ganz schön Druck ausgeübt, haben nicht aufgehört, an ihre Chance zu glauben. Ist ja auch nur ein Tor gewesen, was sie aufholen wollten und sollten. In der Nachspielzeit hat Benzema noch eine Riesenchance. Die macht Manuel Neuer in unnachahmlicher Art zunichte. Schlusspfiff, Deutschland gewinnt 1-0. Wieder gewonnen.
Ja, aber weißt du, was da hier, glaube ich, ein kleines bisschen anders ist? Denn es ist zwar eine Niederlage für Frankreich, aber wenn du dir die letzten, eigentlich gilt das ja für alle Fußballgenerationen, aber die letzten Jahre von Frankreich anguckst, kann ich verstehen, warum das vielleicht nicht so wehgetan hat. Du hast ein Spiel verloren, ja, aber das scheitert keine Nation so. Das ist nicht eine Generation wie 82, 86, die irgendwie so groß vor etwas standen, sondern das ist ein Frankreich, das weiß, so habe ich rückblickend das Gefühl, dass ihre Zeit kommt. Die beginnt gerade erst. Und das sehen wir ja jetzt auch, wenn du jetzt auf 10 Jahre später guckst. Ne? Didier Deschamps, der ja seitdem Trainer ist, etc., jetzt ist zurück. Und ich habe das Gefühl, mit Zinedine Zidane wird es nicht weniger schlimm, in Anführungsstrichen, wenn du die Franzosen dabei zuguckst, was die für Kader zusammenstellen können. Der weiß, dass sie gegen eine große Mannschaft verloren haben. Ein bisschen spiegeln zu dem, was in den 80ern passiert ist, die ja auch Weltmeister wird. Aber er weiß, wir werden es auch schaffen. Und das haben wir gemacht, brauchen wir nicht drüber reden. 4 Jahre später werden sie Weltmeister, ne? Schaffen das 2018. So, aber für Deutschland ist das, wenn wir mal drauf gucken, und wahrscheinlich ist das auch das, was man sich bei jedem Weltmeistertitel vor Augen führen muss, das ist das eine Spiel. Sie haben gewonnen gegen Brasilien am Ende, gegen schaffen es durch das Götze-Tor auch ein Weltmeister werden. Wir wissen das alle. Wir wissen das alle. Und wir wissen auch, dass das der Höhepunkt dieser Generation war. Und deswegen wahrscheinlich auch dieses Spiel gegen Frankreich und das Hummels-Tor nicht einfach nur, also für Frankreich war es ein Spiel verloren, wir gehen weiter. Für Deutschland war es nicht nur ein Viertelfinaltor. Das war der entscheidende Schritt, um Weltmeister zu werden.
Ja. Und was bei dem Spiel auch deutlich geworden ist, Grudge is over. Man wusste, das ist, die sind mit großem Respekt miteinander umgegangen. Und ich finde, das ist jetzt natürlich wieder so eine völlig schwachsinnige Theorie von mir, aber wir haben ja vorher die anderen beiden Duelle gut beschrieben und es war immer Halbfinale und es war dann aber so, dass derjenige, der weiterkam, in diesem Falle beides mal Deutschland, hinten raus das Finale ja nicht gewonnen hat. Weil da, glaube ich, auch eine Menge negative Energie verbrannt wurde in dem Spiel gegen Frankreich. Und man eigentlich das Ganze, also man hatte so das Gefühl, das ist der emotionale Höhepunkt, ist schon vorbei und jetzt kommt noch das Finale. In Rio war das ein respektvoller Umgang von zwei Mannschaften, da war nichts mit Grudge, da war keine negativen Gefühle, sondern da war, bei den Deutschen war dieses, wir sind auf einer Mission und das ist jetzt einfach Next-Level-Mission und wenn wir das gewinnen, dann kommen die nächsten 2 Stufen, die wir noch machen müssen. Aber man hat dort keine negative Energie verbrannt, sondern nur positive Energie aufgebaut, die dann dazu geführt hat, dass das die einzige Gelegenheit war, in der der jeweilige Sieger des Duells hinterher auch tatsächlich was gewonnen hat, in diesem Falle Weltmeister geworden ist.
Ja, und damit sind wir in der Nacht, ne? Wir müssen ein kleines bisschen springen. Es ist EM in Frankreich, es ist 2018, Frankreich wird Weltmeister. Jo. Aber es ist vorher ein Spiel 2016 im Velodrome Marseille. Also, und es ist das Spiel, das die Franzosen feiern. Mhm. Weil sie Deutschland schlagen. Zum ersten Mal in einem K.O.-Spiel. Und wir können das aus unserem Blickwinkel wahrscheinlich gar nicht so beschreiben, aber es wird schon so sein, dass wenn du, und das ist etwas, von dem ich sagen muss, dass ich es sehr schade finde, dass wir gerade in einer Generation sind, wo wir dieses alles erleben, wie diese Mythen brechen. Aber hier ist quasi der Frust aus Jahrzehnten der offiziellen K.O.-Spiele gegen Deutschland aufgelöst worden. So. So ist es.
Genau.
Es ist mehr als ein EM-Halbfinale. Ne? Deutschland ist Weltmeister, geht dann nach Frankreich. Und es ist ja eigentlich auch, wenn du als Weltmeister mit der Truppe hingehst, mit Neuer, Boateng, Hummels, Kroos, Özil, Müller, da bist du ja, ne? Eigentlich, wer soll dich denn schlagen? Also bist du eigentlich komplett, und auf der anderen Seite kommen aber Franzosen, die immer aufstrebender sind, so. Und eigentlich ist es vorgemacht für, ja, vielleicht reicht es noch nicht für Franzosen gegen dieses perfekte Deutschland. Aber dann kommt das, was der Fußball dazu mixt. Ne? Hummels ist gesperrt, Khedira verletzt, Gomez verletzt, Schweinsteiger auch nur angeschlagen. Und auf einmal kommt Joachim Löw vor so Probleme, dass er improvisieren muss. So, ne? Und ich glaube auch, diese Situation, dass da dieses Turnier im eigenen Land ist und die Deschamps eine Truppe hat, das kennen wir auch alle.
Absolut.
Das kennen wir von 2006, das kennen wir ein bisschen auch von 2024, wo es am Ende scheitert, aber du machst was draus.
Ja.
Und da ist eine Last drin. Das ist, du hast noch nie gegen Deutschland im K.O. gewonnen. Du weißt, du denkst über, oder die Medien werden in Frankreich auch 100.000 Bilder von Sevilla und Guadalajara 82, 86 rausgeholt haben. Das sind Narben. So. Aber auf der anderen Seite hast du eine Generation, und wenn wir da drauf gucken mit Griezmann und Pogba und Co., wir wissen, die werden groß. So, die werden französische Geschichte schreiben.
Ja. Und dann passiert was ganz Erstaunliches. Also dieses Spiel entwickelt sich zu so einem Gegenteil von allem, was vorher passiert ist. Denn das ist das Spiel, in dem Deutschland tatsächlich schöner spielt als Frankreich. Wo Deutschland für Jogo Bonito steht und gar nicht so sehr die Franzosen. Wir spielen ein wirklich geniales Spiel. Haben haufenweise Chancen, wir finden Räume. Toni Kroos ist der meisterhafte Dirigent dieses Spiels. Wir sind schon in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit und vermutlich war der ein oder andere auch schon mehr oder weniger in der Kabine. Da kommt ein Freistoß, Schweinsteiger springt hoch, will abwehren, sein Arm geht mit nach oben. Es gibt einen ziemlich umstrittenen Elfmeter, 1-0 für Frankreich noch kurz vor der Pause. Scheißmoment, schlechtester Moment. Nach dem Seitenwechsel ist Deutschland wieder im Angriffsmodus, macht alles, um den Ausgleich zu erzielen. Und Frankreich, die einstige Offensivkraft, ist gegen die Deutschen echt damit beschäftigt, mit Mann und Maus mehr oder weniger zu verteidigen. Und dann kommt die 72. Minute, Paul Pogba in seiner unnachahmlichen Art setzt sich links durch, schlägt eine Flanke in den Strafraum. Neuner faustet weg, aber eben nicht weit genug. Und da steht halt dann Antoine Griezmann und haut das Ding rein. Stadion explodiert. Und Didier Deschamps sagt später, gegen Deutschland zu gewinnen, hat immer eine besondere Bedeutung. Für Frankreich gilt das mehr als für jedes andere europäische Duell. Joachim Löw ist nach dem Spiel einigermaßen gefasst, weil der Bundestrainer das gesehen hat, was alle anderen auch gesehen haben. Das ist übrigens das, was mir dieses Jahr bei der WM so auf die Nerven geht. In dem Spiel war Deutschland nicht die schlechtere Mannschaft. Und viele internationale Spielbeobachter haben diese Einschätzung auch geteilt in ihren Spielberichten. Wir haben mehr Ballbesitz gehabt, mehr Chancen, mehr Kontrolle. Aber Frankreich hatte eben Griezmann. So wie wir 82 Karl-Heinz Rummenigge hatten. Und Mats Hummels hat absolut recht, wenn er später sinngemäß sagt, dass Deutschland eines seiner besten Turnierspiele überhaupt eben an diesem Tag verloren hat. Und das ist das, was mir dieses Jahr so wahnsinnig auf die Nerven geht, weil wir können aus dem, wie wir verloren haben, noch nicht mal irgendwas Ehrenvolles ziehen. Wir haben einfach beschissen gegen Paraguay, gegen eine Kneipenmannschaft verloren.
Und hier, weil wir sonst hier einen Grudge hätten, über den wir reden können.
Ja, genau.
Aber das macht mich auch sauer.
Hat auch so, noch die Podcast-Folge versaut. Das kommt noch dazu. Du hast vollkommen recht.
Ja, und man muss ja mal sagen, so, dass, wenn du dann darauf guckst, es hätte so schöne Geschichten gegeben. So, auch die Franzosen sind ja so in der Situation. Oder vielleicht hätten sich dieses Mal vielleicht zwei Mannschaften so ein bisschen in der Mitte ihrer Zeit getroffen. Denn eigentlich hat alles von den vorherigen Spielen immer so schöne Parallelen. Ne? Das ist immer eine Generation, die irgendwie nachher zu Ende ist. In Guadalajara war es die Generation Platini. Jetzt hier in Frankreich war es die Schweinsteiger-Generation, wo du merkst, das ist der Herbst, das ist so ein bisschen vorbei. Und das Kleingedruckte ist, dass die Franzosen halt, auch wenn sie Deutschland schlagen, trotzdem, selbst wenn sie die Europameisterschaft im eigenen Land spielen, trotzdem nicht automatisch hier Europameister werden. Schöne Grüße von Ronaldo und Cristiano Ronaldo und Portugal, ne?
So ist es.
Und das ist für die, also das, ich kann mich da noch dran erinnern, ne? Das ist, Portugal war, ich glaube, weiß nicht, hat Portugal mal ein Spiel gewonnen, bevor sie im Finale waren? Ich glaube immer nach regulärer Spielzeit, ich glaube nicht. So, das ist ein Stachel, der sitzt auch im französischen Herz tief. Dann schaffst du es endlich gefühlt, Deutschland so abzuschütteln, weil die große Gefahr vielleicht auch weniger wird.
Ja.
Dann hast du alles und dann schaffst du es nicht gegen Portugal.
So ist es. Also für mich ist jedenfalls im Rückblick dieses Halbfinale ein ganz besonderes Spiel. Nicht wegen der spektakulären Spielzüge und auch nicht wegen des vermeintlichen Fußballwunders. Es ist ja auch kein Fußballwunder gewesen. Das ist also die Franzosen haben sich mit einer schlauen Taktik haben sie sich den Sieg gesichert. Was aber in dem Spiel drinsteckt, für mich ist eine unheimliche Symbolkraft. 1982 hatte Frankreich gegen uns den Traum vom Finale verloren, 86 ebenfalls. 2014 haben wir wieder die Oberhand behalten. Aber an diesem Sommerabend in Marseille hat sich eben die Geschichte geändert. Das ist der kleine Didier Deschamps, beziehungsweise der große Didier Deschamps, der dem kleinen Didier Deschamps als Zuschauer 1982 zuruft: Wir haben es geschafft. Jetzt haben wir es endlich hingekriegt. Zum ersten Mal seit Generationen verlässt Frankreich ein großes Turnierduell gegen Deutschland als Sieger. Für die Deutschen war es dann das wirkliche Ende der Weltmeistergeneration. Da sind ja dann ganz viele zurückgetreten. Und für die Franzosen war es eine Nacht der Erlösung. Die Nacht, in der Sevilla und Guadalajara endlich ein bisschen weiter in die Vergangenheit gerückt sind. Und insofern ist es so schade, einerseits, dass uns dieses Duell nicht gegönnt wird dieses Jahr. Aber mal ganz ehrlich, nachdem ich das letzte Spiel der Franzosen noch mal gesehen habe und alle anderen Spiele dieses Jahr auch, ich glaube, ich bin sehr, sehr froh, dass es nicht zu diesem Spiel dieses Jahr gekommen ist, weil die hätten uns im Viereck schwindlig gespielt. Also insofern, ich hätte es gerne gesehen, aber ich würde mich freuen. Und insofern, ich würde mich freuen, wenn dieses Duell nicht notwendigerweise gratschiger, aber zumindest wieder kompetitiver wird und das möglichst bald, sodass, wenn wir auf den Platz gehen, nicht eigentlich alle, die glauben, ein bisschen was vom Fußball zu verstehen, sagen, das können wir eh nicht gewinnen. Also dieses Achtelfinale hätten wir eh verloren.
Ey, weißt du, was ich schade finde? Und irgendwie ist das, glaube ich, dann auch die Tragik der Situation, in der wir diese Folge aufnehmen, dass wir halt eine deutsche Nationalmannschaft haben, die halt nicht an diesem Punkt ist, wo sie sein müsste, um uns unsere Geschichte hier perfekt zu machen mit der Geschichte, die das Duell hat, mit einer französischen Nationalmannschaft, die sich so aufstellt, wie sie ist, die als WM-Favorit rumlaufen, die in der Breite im Prinzip im Moment das darstellen, so machtvoll darstellen, wie es die Deutschen in den 80er Jahren immer gemacht haben. Das ist alles nicht. Und wenn du an die Geschichte denkst, die wir hier gemeinsam beschrieben haben, Entschuldigung, ist aus der deutschen Fußballgeschichte sowas wie ein Setter-Um entstanden, was in Brasilien ein umgangssprachlicher Begriff ist für, wenn was richtig scheiße läuft. Das heißt es 7-1. Ich hätte keinen Bock darauf, wenn irgendetwas wie ein 6-0 oder so gekommen wäre aus dem WM-Achtelfinale 2026 WM im USA, weil Deutschland einfach nicht da ist. Wir wissen es aber nicht. Vielleicht wäre auch diese deutsche Mannschaft, die sich ja schon an manchen Stellen auch als Team dargestellt hat, so eine Generation gewesen, die sich gegen das übermächtige Frankreich ermächtigt hätte. Haben sie aber nicht. Sie sind an Paraguay gescheitert. Und deshalb ist es, finde ich, trotzdem für uns, wenn wir schon eine WM haben, eine Pflicht, sowas wie einen Grudge zu suchen und auch zu finden und einmal Revue passieren zu lassen, wie viel Macht in diesem Spiel zwischen Deutschland und Frankreich gesteckt hätte, wenn wir es denn gesehen hätten.
Absolut. Und ich finde es auch, also ich fand es jetzt in der Beschäftigung im Rückblick auch wirklich interessant, so ein paar Parallelitäten, insbesondere diese Geschichte, was passierte eigentlich immer nach den Duellen und dass es wirklich nur ein einziges Mal der Fall war, dass einer seine Mission dann auch zu Ende geführt hat. Und dass diese gegenseitigen Duelle offensichtlich auch immer den Emotionstank ziemlich geleert haben und dann und man dann hinterher in entsprechenden Finals nicht mehr ganz so entspannt aufgetreten ist. Ich meine, 86 hatten sie eine echte Chance, 82 gegen Italien sahen sie so schlecht aus. Also da war das ganze Turnier eigentlich so, dass man sich immer ein bisschen geschämt hat für die und man froh war, dass sie dann gegen Frankreich gewonnen haben, aber man sich dafür begeistern konnte und dann ich weiß, dass ich das Finale geguckt habe, ich weiß, dass das Finale grauenvoll war und dass ich irgendwie froh war, dass die WM dann vorbei war. 86 fand ich wieder spannender. Da habe ich mich auch nicht, keinen Punkt gehabt, wo ich mich jetzt hätte geschämt hätte. Da war ich echt auch stolz auf die Mannschaft, weil da haben alle erwartet, dass wir gegen Argentinien im Finale verlieren. Wir haben alle erwartet, dass Maradona uns schwindlig spielen wird. Und wir haben echt dafür gesorgt, dass das ein verdammt knappes Spiel geworden ist und ein tolles Finale geworden ist. Aber wie gesagt, zurück zum Frankreich-Grudge. Also die deutsch-französische Freundschaft hat eine Menge Grudge ausgehalten und ist eigentlich nur in einem sehr begrenzten Zeitraum mal so richtig zur Blüte gekommen. Aber erstaunlicherweise sind solche Niederlagen mit Nationalmannschaften in solchen Situationen etwas, was sich in die Volksseele brennt. Sonst hätte man 2016 nicht plötzlich von der Befreiung und von der Erlösung gesprochen und dann merkte man, wie sehr das den Franzosen doch in den Kleidern hängt und wie froh sie sind, dass sie mit dem Abend Sevilla und Guadalajara begraben konnten. Und seither wüsste ich nicht, dass in irgendeinem Spiel das eine große Feindschaft war, sondern im Gegenteil, im Moment treten wir, wenn wir gegen die Franzosen jetzt gerade auch in der Nations League angetreten sind, du trittst immer an mit dem unguten Gefühl, hoffentlich überrollen sie dich nicht.
Und das ist irgendwie schade, ne? Aber wir haben diesen Grudge gewählt, um euch ein kleines bisschen in Erinnerung zu führen. Und das ist das Tragische, aber es war auch mal anders. Und die Seele des deutschen Fußball braucht es, dass wir vielleicht 2028 bei einer Europameisterschaft oder 2030 bei einer Weltmeisterschaft wieder in den Moment kommen, dass an irgendeinem Ort, irgendeinem Stadion auf dieser Welt die Luft so steht, weil die ganze Welt weiß, jetzt spielt Deutschland gegen Frankreich.
Und weißt du, was ich noch ganz zum Schluss noch sagen wollte? Wir haben uns das letzte Mal ja an der FIFA und an ihrem Präsidenten abgearbeitet und haben in dunkelsten Farben Befürchtungen zu dieser WM geäußert. Ganz ehrlich, zumindest mir geht das so. Ich finde es bisher eine ziemlich fröhliche WM, die relativ frei von all den befürchteten Skandalen ist. Ich finde sogar, dass es ein paar Neuerungen gibt, die ganz schön sind. Es gibt ein bisschen Überinszenierung, die ich aber auch irgendwie sympathisch finde. Und bisher ist es, das sagen eigentlich alle, es ist ein wirklich fröhliches Fest. Es nimmt nichts von unserer Kritik, weil die wahren Fans sind nicht dabei. Die sind zu Hause geblieben oder kommen nicht in die Stadien rein. Das ist auch überhaupt gar keine Frage. Und ja, es ist in der Tat mehr Experience, als dass es wirklich Fußball ist, so wie wir zwei das verstehen. Aber dafür, dass es das nicht ist, haben sie es verdammt gut bisher gemacht.
Ja. Ich mache das Fass nicht auf. Ich schließe mit den Worten eines Freundes, der sich für knapp 1000 Euro Karten pro Karte für Ecuador, für Paraguay gegen Deutschland gekauft hat. Und er meinte, es ist mein erstes Länderspiel. Ist das immer so ruhig?
Ja, das stimmt allerdings. Das ist mir auch aufgefallen. Also die echte Fanunterstützung war nicht da. Das stimmt.
Da sind keine Fans. Ja. Das sind Leute, die sich Tickets leisten können.
Ja, es war der Kuchenblock war da.
Ja, auf 60.000 Plätzen.
Mein Lieber, es war mir ein großes Vergnügen und ich freue mich schon auf unseren nächsten Grudge, weil da gehen wir noch viel weiter zurück in die Vergangenheit und wir verlassen das Feld der Fußballehre. Und werden uns das nächste Mal mit Radfahren beschäftigen. Und da freue ich mich schon sehr darauf, wenn wir zwei in diese Folge einsteigen, weil das wird eine, glaube ich, wieder sehr schöne Grudge-Folge. Und insofern bis dahin viel Spaß, vielen Dank fürs Zuhören und dir vor allen Dingen wieder vielen Dank für die wunderbare Partnerschaft hier.
Es ist eine Freude und versprochen, nächstes Mal mit weniger Anekdoten, weil in der Zeit, wo das passiert, da war ich noch nicht. Aber ihr mit uns. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Quatsch.